Sportsman. Sportsman. Sportsman.
Willkommen zurück, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hier im Vereinsheim, die Spielersitzung ist wieder da. Mir ist was passiert, was, glaube ich, jeder Sportsfrau, jedem Sportsmann da draußen verständlich ist. Deshalb waren wir letzte Woche nicht da. Ich bin versackt auf dem Weihnachtsmarkt. Und ich habe großen Respekt für euch. Ihr habt es mir nicht vorgeworfen. Ich möchte es so formulieren, Thorsten. Timo, vielen Dank dafür, für euer Verständnis.
Ja, da waren wir doch alle schon mal.
Ich wollte gerade sagen, dafür haben wir wieder ein Gut.
Auf dem Weihnachtsmarkt, auf dem nächsten, auf jeden Fall.
Ja, irgendwo, wir finden schon was.
Als ob dir das noch nie passiert wäre, Timo. Naja, wir wollen ja kein Blame Game spielen. Aber natürlich ist einiges angelaufen. Die Welt des Sports. Leute, einiges zu besprechen heute. Wir haben Sportsmänner, wir haben Schwachmänner, wir haben eine Widmung. Ja. Aber ich möchte noch mit einer Sache kurz anfangen. Ja. Und zwar, wir haben einen ehemaligen Fußballnationalspieler, der auf einmal seinen Humor findet. Ihr wisst, wen ich meine?
Ich hoffe, wir meinen den gleichen, ja.
War das auch deine Widmung dann?
Er war kurz davor. Also er hätte. Nimm du ihn, komm.
Oder ist er ein Sportsmann auch? Also auch eine absolute Sportsmann-Aktion, aber Mesut Özil gab Jokes, Alter. Was ist da denn los? Und hat erstmal schön Leo DiCaprio einen reingedrückt. Leo war in London. Presse-Event für Killers of the Flower Moon ist auch ein bisschen spät dran. Ne, der läuft doch, hast du schon eh. Obwohl, der läuft wahrscheinlich seitdem. Der war doch so extrem lang, oder? Du hast ihn gesehen. Wie lange ging der? 3,5 Stunden? 4 Stunden?
Das ist 3,5 Tage gefühlt, ja.
Und DiCaprio sagt auf die Frage, irgendwie gehen wir Fußball, und er hat gesagt, was denn Arsenal genau sei. Ja, das ist natürlich, kommt in London nicht so gut an. Und auch beim Ex-Spieler Mesut Özil. Und Özil schrieb dann, der Arsenal Football Club ist älter als 25 Jahre. Warum sollte er ihn also kennen? Mhm, ne? Leo, keine Frau über 25 an Leos Seite. Ist jetzt die Frage, hat es Mesut selber geschrieben oder hat er da seine Presseabteilung dran? Was sagt ihr?
Ja, ich glaube, Mesut ist schon so ein kleiner Joker, auf jeden Fall.
Meinst du?
Ja, schon.
Ja, ich glaube auch, ich glaube bei allem seine Presseabteilung, ich glaube, der hat auch noch privaten Zugriff auf seinen Instagram-Account.
Also mich hat es auf den falschen Fuß erwischt. Ich hätte Mesut das nicht zugetraut, bin ich ganz ehrlich. Er ist wieder in meiner Gunst gestiegen. Da kommt so der Käfig hoch. Das ist so ein Käfigspruch eigentlich, ne?
Ja.
Das ist so ein Ascheplatzspruch.
Hat nicht auch Ricky Gervais mal den Spruch gebracht bei den Golden Globes bezüglich Irishman? Irgendwie Leo war bei der Premiere vom Irishman. Der geht ja auch so knapp 4 Stunden. Und dass er am Ende sein Date verlassen hat, weil es ihm zu alt war, als der Film fertig war.
Ja.
Also, ja, Mesut, auf jeden Fall hat er selbst ausgepackt.
Den hat er selbst ausgepackt. Okay. Mich hat es überrascht. Aber wir fangen natürlich mal wieder mit der Widmung der heutigen Folge an. Toto, ich glaube, du bist gut vorbereitet heute. Der Junge ist ready.
Ja, ey, ich sag's dir ganz ehrlich, heute ist bei mir Dekadenz angesagt. Kann ich schon mal vorweggeben. Also, es wird sich durchziehen, aber wir starten in Stuttgart, wo auch sonst, wenn es um Dekadenz geht. Und wir haben ja Folge 189 und der VfB Stuttgart hat ein Sondertrikot rausgebracht. Habt ihr vielleicht auch gesehen, haben sie getragen gegen Werder Anfang Dezember.
Ja.
Bezieht sich auf das Gründungsjahr 1893, entsprechend auch limitierte Stückzahl, 1893. Und das Ding ist einfach brutal hässlich, irgendwie so schwarz-gold, irgendwie es ist Stuttgart. Also die Kunst noch mit rein von dem Typ, der es entworfen hat. Es ist alles völlig egal, solange der Preis stimmt. Das Ding kostet nämlich 189 Euro. Und weil ich das einfach so geil finde, in dieser aktuellen Zeit einfach so richtig dreist, ein Fußballtrikot für 190 Tacken rauszuhauen. Deswegen meine Widmung geht Richtung Baden-Württemberg, Richtung Süddeutschland.
Einfach VfB mal machen Stuttgart, sowas, ne? Ja.
Einfach zero fucks geben, Alter, und einfach mal machen, ne?
Es ist aber auch einfach so hässlich. Also,
ja, das ist sowas hässlich. Von hässlich, ja.
Das hättest
aber dann, teuer.
Das hättest du im Trikot-Editor bei PS4 nicht hingekriegt, das so hässlich zu machen, wenn du es vorgehabt hättest. Und das war so ein Designer oder was auch?
Ja, irgendwie so ein Kollege aus der Gegend da, der da auch irgendwie noch irgendein Essen drin verarbeitet hat. Also die haben irgendwie so ein Superfood, was nur in der Gegend gibt. Und auch der Werbespot oder das Insta-Video, wo sie das dann revealed haben, da kommt dann auch irgendwie dieser irgendein Kohl oder so, und den hat er auch mit reingebracht, aber Gold auch. Es ist völlig wirr.
Aber die Backstory wahrscheinlich so gut, dass man dann so denkt, so, ja, das müssen wir machen, das versteht doch jeder sofort. Mach doch mal den Kohl da noch rein. Tim Bengel heißt der Tim.
Also wer schon versucht, mit Jacko überhaupt Kunst zu machen, ey, mit Jacko. das kann nichts werden.
Jacko.
Das Jacko-Sondertrikot vom VfB Stuttgart.
Boah, ja. Dann kommt noch der Erima-Anzug dazu. Ne? Ja.
Ey, Erima war eigentlich immer ganz nice.
Ja, aber ich, nicht so geil wie Utsport, Alter.
Aber weiß ich aber nicht. Jetzt mal ganz ehrlich, so ein Erima-Trainingsanzug, den hatte ich so Anfang der 90er, ich würde mal sagen, so E-Jugend. Der war echt, also der hatte auch so eine Ballonseide noch, der war richtig, den habe ich gefühlt, sage ich dir ganz ehrlich. Aber ich finde es auch ein bisschen schade, dass diese ganzen deutschen Marken so ein bisschen von der Bildfläche verschwunden sind. Ich finde, die hatten schon manchmal immer mal wieder so ein Highlight zwischen natürlich, und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum sie nicht mehr da sind. So ein Design des Todes.
Weil wenn du so Jacko hast für 190 Euro, das ist ja so ein Gegenwert Nike, 520 Euro. Und das Ding ist so hässlich, ey. Naja.
Aber wie gut ist eigentlich, dass Mizuno wieder da ist? VfL Bochum hat ja dieses Mizuno-Trikots, diese japanische Marke. Wer hat immer Mizuno-Show gespielt? Irgendein Italiener. Wer war das denn? War das Pirlo eine Zeit lang?
Ich hab euch mal in die Gruppe des neuen Erima-Anzugs geschickt, das Bild von einem neuen Erima-Anzug, ja, das müsst ihr euch mal angucken, das ist, boah, los. erinnert mich an die WM 74 von der DDR, die Trainingsanzüge.
Alter.
Ja, das ist mega,
den kaufe ich mir. den finde ich sehr, ohne Scheiß, finde ich richtig gut. Lasst ihr euch mal direkt abstimmen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich finde den großartig. Kommt natürlich alles in die Shownotes. Also einmal hier Sondertrikot Stuttgart. Ach, auch noch. Ach, Stuttgart, die Scheiße.
Art, ja.
Stuttgart. Ja. Also nee. Quasi Art noch rausgearbeitet. Mein Gott. 189,30 €. Also bei uns im Shop, ja, T-Shirts deutlich günstiger.
Und deutlich besser aussehend.
Auch jetzt wir haben jetzt auch noch einen Hoodie am Start. Könnt ihr euch auch mal angucken. Also, könnt ihr selber mal später abstimmen, liebe Hörer da draußen. Ich komme aber leider nicht mehr drauf, welcher Spieler Mizuno getragen hat. Irgendwas war so eine richtige Mittelfeldlegende. Der hat immer Mizuno an. Schöne Schlappe. Ah ja, aber sensationelle Widmung. Geht natürlich völlig durch. Ich überlege gerade, es gab doch mal dieses Trikot. Barca spielt ja mit diesen Spotify-Trikots, ne?
Mhm.
Und die hatten noch so eine Sonderedition mit hier Mick Jagger, Rolling Stones.
Ja, mit der Zunge, ja.
Wisst ihr eigentlich, was der Stoff gekostet hat?
Hm? Oh, komm, hau raus. Gib
mal einen Tipp abgeben, bitte.
Oh. War das eine Sonderedition? Gab es da nur eine diverse Anzahl von Stücken, glaube ich, gell?
Ja. Mhm. Ja, komm, gib mir 210.
300.
300.
400 Euro.
Ja.
Nein.
Ja. Ein Trikot kostet stolze 399,99 €.
Ja. Ja.
Eine signierte Version warst du für 2.999,99 € dabei. Freunde. Der Fußball geht immer weiter Richtung.
Meske und Club, ey.
Ja, aber echt. Meske und Club.
Ja. So lange nichts drauf gemacht, musst du natürlich die Kohle auch wieder reinholen, wenn du so lange auf einen Trikotsponsor verzichtet hast. Ganz klar. Männers, wir haben eine Menge vor. hier im Vereinsheim. Ich fange mal an mit meiner Auswärtsfahrt, würde ich sagen. Dann habe ich das für heute erledigt. Bitte. Es war ein anstrengender Tag für mich. Ich war das erste Mal bei den Klubberern im Max-Morlock-Stadion zu Nürnberg auf die Einladung von Olli Fritsch, Freund dieses Podcasts, Freund von mir, Geburtstag gefeiert, seines Zeichens ja Zeit Online-Journalist und seine Frau arbeitet beim Club. Ja, und das war der erste Geburtstag, das war einfach schon sensationell, wo man einfach als Teil des Geburtstags einfach einen Stadionbesuch dabei hatte, plus Stadionführung.
Boah.
Also das war schon richtig geil. Also 11:30 am Stadion, zweite Liga ist natürlich absoluter Abfuck, 13 Uhr Anpfiff. Ja. 13 Uhr ist die wirklich schlechteste Zeit.
Ja.
Ist mir dann auch wieder aufgefallen, weil du einfach nichts Gescheites isst auch, aber schon anfängst zu tanken. Ja. Mhm. Mhm. Dann hast du keine Grundlage und dann isst du halt natürlich mal so ein Würstchen oder was es auch immer gibt, aber du bist dann, hast dann zu wenig drin und das zieht sich ja den ganzen Tag durch, wenn du noch weiter unterwegs bist. Aber Stadionführung beinhaltete auch dann, dass wir ins Stadion noch reingehen konnten, was natürlich einfach ist in Nürnberg, weil du hast ja noch diese Laufbahn. Ja.
Ja.
Das ist wirklich so abgefahren, im Stadion zu sein, wo es einfach nur eine Laufbahn gibt. Wie unnötig, wirklich. Wie unnötig. Und die Laufbahn ist auch mit Schuld dran, dass Nürnberg ja keine Spiele bei der Europameisterschaft gekriegt hat.
Mhm.
Weil sie damals, haben so ein paar ganz schlaue Leute in Nürnberg gesagt, wir brauchen diese Laufbahn noch und wir brauchen auch die beste und das teuerste Material. Und die haben ja damals zur WM nicht umgebaut. Ja, und leiden jetzt quasi bis heute drunter, weil weil du halt siehst einfach nichts. Also ich war im Oberrang, also gar nicht so weit, also so weit hinten, aber du bist einfach ultra weit weg. Die Fans, du bist es ist ungewohnt, du hörst die Fans nicht. Also die HSV-Fans waren unter uns, der Auswärtsblock. Da warst du natürlich voll am Start, aber du hast die Nürnberg-Fans nicht gehört, aber es lag nicht an denen, sondern einfach an dem Stadion. Ja, es hat natürlich immer noch diesen Charme, es ist ja achteckig gebaut. Die Haupttribüne ist von 28. Und es ist weiß-blau. Irgendwie, das passt irgendwie einiges nicht zusammen. Also mit dem Stadion haben sie sich, glaube ich, ziemlich ins Bein geschossen, weil sie auch viel zu wenig VIP-Plätze haben, um irgendwie Kohle zu verdienen. Und dann spielst du halt wieder Mittelmaß, zweite Liga. Ja, oder HSV ist ja relativ weit oben dran, aber es ist schon einfach hardcore, sich Zweitliga-Fußball anzugucken, wenn man das lange nicht mehr gesehen hat. War wirklich so ein Stückwerk, wobei ich euch dann auch die Frage stellen will, reicht es mittlerweile, wenn Zweitliga-Profi zu werden, wenn du einfach krass trainiert bist und normale Skills hast, reicht wahrscheinlich aus. Also da sind so ein paar Jungs dabei, wo ich denke so, meine Güte, also technisch, war das schon gut, klar, ist jetzt ein bisschen überzogen, aber was mich eigentlich am meisten gestört hat, ist, wie schlecht die beiden Mannschaften taktisch waren. Es gab keinerlei Mittelfeld, es gab 3 Aktionen, in denen Nürnberg komplett ab der Mittellinie der Stürmer allein aufs Tor gelaufen ist, weil die Spieler vom HSV irgendwie 20 Meter alle in der gegnerischen Hälfte standen. Und du denkst dir so, das ist ja zweithöchste Spielklasse, wie kann sowas passieren? Also ich glaube, wenn eine Mannschaft da einigermaßen taktisch stabil steht, kann man in der zweiten Liga einiges reißen. Bier war natürlich gut, ich habe gar nicht geguckt, was es gab. Ich glaube, 5,50 Euro war dann schon, habe ich.
0,5, ja.
Ja, für zweite Liga.
Ja.
Praktisch natürlich in Nürnberg sind die noch aus der NS-Zeit stammenden weitläufigen Straßen, die zum Stadion führen, die jetzt natürlich genutzt werden für die Busse der Auswärtsfans oder Heimfans können einfach parken, weil die Nazi-Bauten natürlich sehr weit ausgelegt waren. Und es ist ja schon krass, also du läufst dann da an dieser Tribüne vorbei, wo Hitler sich dann, wo der da seine Parteitage abgehalten hat oder seine Panzer an ihm vorbeigefahren sind. Und das war dann auch Teil des Norris-Rings, wo die DTM dann mal gefahren ist, also ja auch mitten in der Stadt. Und die Bauten stehen natürlich alle noch auch so als Mahnmal. Und du siehst schon, es ging schon stark darum, das Individuum möglichst klein zu halten. Also ich finde es eine Reise wert, ist irgendwie noch gerade eine Zeit eine Reise in eine andere Fußballzeit so. Und ist auch tatsächlich eigentlich ganz gut angebunden, so mit Bahn. Und die Bratwürstchen sind natürlich in Nürnberg sensationell. Wobei man sagen muss, es ging dann noch weiter auf den Christkindlmarkt. Absolute Chaosveranstaltung an einem Samstag, so viele Menschen auf einem Haufen. Und es riecht einfach überall nach Bratwurst. Und es gibt überall nur Fleisch. Also wirklich, ich konnte es nicht mehr sehen. Ich dachte, ich ziehe mir noch eine Bratwurst, aber ich konnte es nicht, weil es einfach, es riecht nur nach Wurst in dieser ganzen Stadt zu Weihnachten. Aber es war mal wieder schön, auch irgendwie in einem Stadion zu sein, wo man noch nicht war. Und meine, die krasseste Erkenntnis, die ich eigentlich hatte, weil ich bin ja aus Gießen angereist mit dem ICE über Frankfurt und Hanau und dann immer weiter Richtung Nürnberg gefahren. Und überall, ja, wirklich überall sind HSV-Fans eingestiegen. Die sind überall, das ist Wahnsinn. Und man kennt die ja so aus noch quasi aus unserer Elterngeneration, die so Kiegen und die 80er mitgekriegt haben als erfolgreiche Mannschaft. Und da können wir es ja auch verstehen, aber jetzt sind es, waren alles Leute, die waren so Anfang 20. Die waren alles HSV-Fans. Die kamen von überall her. Neben mir saß eine, die war so 22 oder so, die kam aus Leipzig. Gut, die konnte ich auch verstehen, gesagt, ah ja gut, guck mal, welche Option ich in Leipzig habe. Und mein Papa war HSV-Fan, habe ich jetzt auch. Aber es war schon beeindruckend, wie viele Hamburger da waren. Es waren bestimmt 9000 da. Und haben richtig, richtig Lärm gemacht und gut den Nachwuchs rekrutiert. Also nette Auswärtsfahrt in eine längst vergessene Zeit so ein bisschen. Und man merkt schon, dass diese neuen Stadien, dass das schon Sinn macht, ein Fußballstadion eher so zu bauen, als mit so einer scheiß Tatanbahn.
Ja, so All-Time-Tatanbahn, was gibt's denn da so? Olympiastadion war immer so das Ding, ne?
Ja.
Bayern.
Stuttgart ganz lange auch.
Stuttgart, genau.
Und ich kenne ja die Zeit auch noch bei der Eintracht, die gab es ja in den 90ern, war ja auch schön laufbar.
Waldstadion, ja.
Waldstadion, das war schon, da hast du teilweise ja das Gefühl gehabt, du bist gar nicht Teil davon. Du guckst es irgendwie so aus der Ferne dir an. Nee, das ist, ja klar, ist schon wichtig, dass es natürlich auch gute Leichtathletikstadien gibt, aber vielleicht sollte man das einfach so ein bisschen voneinander trennen und auch da könnte man ja viel mehr machen bei der Leichtathletik, indem man die Stadien vielleicht ein bisschen auch noch enger baut oder sich andere Konzepte überlegt. Aber so ein Stadion, was alle irgendwie glücklich machen soll, ist schwierig.
Ja, aber die Geburtstagseinladung erklärt einiges. Also als du das geschrieben hattest und ein Video geschickt hast, ich dachte schon so, Alter, hast du irgendeine Wette verloren, dass du jetzt Nürnberg gegen HSV angucken musst? Also in den 90 Minuten kann man einige Dinge machen, die nicht Zweitliga-Fußball sind. Du kannst dir 50 Mal einen neuen GTA-Trailer angucken zum Beispiel. Also es gibt viele Dinge, die sind unterhaltsamer.
Nee, ich fand es, mich hat richtig Spaß. Es hatte was. Ich muss sagen, es hatte was. Aber was natürlich krass ist, wenn du danach auf der Party waren natürlich auch viele Nürnberg-Fans. Und wenn du auch guckst, dass der HSV da irgendwie spielt und dann, wenn man sich als Frankfurt-Fan so klar wird, dass diese Vereine irgendwie in den 90ern so irgendwie gleich auffahren, ja. Und welche Wendung es irgendwie bei der Eintracht genommen hat. Auch, glaube ich, dadurch, dass das Stadion einfach rechtzeitig umgebaut wurde. Und wo jetzt der HSV und Nürnberg stehen, ja. Das ist schon, ich meine, Nürnberg hat 500.000 Einwohner, ja. Die Region ist natürlich nicht wirtschaftlich nicht so stark wie Hamburg oder Frankfurt. Aber das ist schon Wahnsinn, wie sich das, welche Richtung sich das entwickelt hat. Und die Diskussion wurde natürlich auch immer besser, je länger der Abend wurde und desto mehr Bier geflossen ist, wer da alles schuld dran ist. aber da bist man auch raus. Das ist, also Nürnberg ist wirklich so von der Liga irgendwie von der persönlichen Fußballkarte so verschwunden. Ja? Ich meine, guck mal, 2007 der Pokalsieg und Mintal und ja auch viele Spieler da hingekommen, die haben ja auch ganz feinen Ball gespielt eigentlich da.
Günde ist ein Nürnberger.
Günde, ja. Und das ist auch wenig Hoffnung bei den Fans da, dass es irgendwie in eine andere Richtung geht. Und die krasseste Erkenntnis war, dieser Riesenverein hat, glaube ich, nur 30.000 Mitglieder. Die haben super viele Fanclubs oder große Fanclubs, aber die sind alle keine Mitglieder. Ich habe gedacht, die wären auch so, weil das ja irgendwie fast der einzige Verein ist, natürlich neben Greuther Fürth. Aber die haben natürlich, also Nürnberg hat natürlich einfach irgendwie wahrscheinlich da auch eine größere Strahlkraft. Aber die haben irgendwie so ganz wenige Mitglieder. Und die kriegen es nicht hin, die zu binden an sich, weil es ist ja auch, kann ja auch kein Geldproblem sein. Weil das kostet ja, was kostet eine Mitgliedschaft? 100 Euro im Jahr oder so. Also ja, es ist Nürnberg liegt immer so ein bisschen ab vom Schuss, das trägt sich dadurch. Also das war mein Trip nach Nürnberg, den ich gerne mit euch teilen wollte.
Spiel war ja so semi, ne?
Das Spiel war nicht erwähnenswert, um ehrlich zu sein. Das war so ein klassisches 0-0-Spiel, bis dann Klatzel getroffen hat. Aber vorher habe ich, das war irgendwie in der 80. Minute, dachte ich, das geht hier 0-0 aus. Ja. Nürnberg hatte eigentlich Riesenchancen, irgendwie Pfosten getroffen, Latte getroffen. Es war ein Klasse, eigentlich aus meiner Sicht ein gutes, ein schlechtes Unentschieden-Spiel, aber haben sie uns dann auch nicht gegeben. Okay. Männer, was bei euch los? Was machen die Sportsmänner, die Schwachmänner? Wo gehen wir hin? Welchen Sport machen wir?
Ja, komm, Timo, mach.
Also ich bin bei beiden beim Fußball. Also mir ist egal, ob man erst einen Schwach oder erst einen Sportsmann machen.
Ich habe Bock auf einen Sportsmann. Ich brauche jetzt mal was.
Sportsmann.
Nach der Zweitliga-Tristesse so ein bisschen.
Ja, okay. Ja. Dann gehen wir zu den Sportsmännern.
Sehr gut. Let's go.
Ja, ich habe verschiedene Sportsmänner. Und zwar, ich nenne es mal so, die kleinen Vereine in Europa mischen so ein bisschen die Ligen auf. Und zwar denke ich da speziell natürlich in Deutschland an den VfB Stuttgart, den jetzt irgendwie gar keiner auf dem Schirm hatte dieses Jahr, die derzeit Vierter sind, nachdem sie jetzt doch deutlich gegen die Bayern verloren haben, aber auch nur ich glaub, 4 Punkte in den Bayern jetzt. 5 Punkte vor Dortmund, Pokal auch im Viertelfinale. Dann gehe ich weiter in die Premier League. Völlig überraschend steht der Aston Villa auf dem 3. Platz mit auch nur 1 Punkt Rückstand auf Arsenal, die Tabellenführer sind, punktgleich mit Liverpool, die auf dem 2. Platz stehen und schon 4 Punkten vor Man City. Mhm. La Liga, der FC Girona ist gerade, weil sie gerade 1-0 führen in ihrem Spiel, Tabellenführer in Spanien. Und Serie A, der FC Bologna, bei dem jetzt, glaube ich, Joshua Zirkzee von den Bayern spielt, ist auch in die Falance so ein bisschen reingesprungen, ist auf dem 4. Tabellenplatz, war schon deutlich hinter Inter und Juve, die so ein bisschen abgesetzt haben, aber auch ein kleiner Verein, der auf dem Platz 4 jetzt steht in der Serie A. Und Star Brest in Frankreich, der auch Vierter ist, eigentlich ein gesunder Zweitligist immer gewesen, jetzt, glaube ich, seit 3 Jahren in der Liga A. Und so da auch immer nur im Abstiegskampf, auch dieses Jahr auf dem 4. Platz, mischen da so ein bisschen die Ligue 1 auf. Und das wollte ich einfach mal erwähnen und würdigen mit einer Nominierung für den Sportsmann der Woche, dass es das Geld nicht nur, ja, man muss natürlich sagen, die Hinrunde ist jetzt fast erst fertig, aber trotzdem schon überraschend, dass es in so vielen europäischen Ligen kleine Vereine gibt, die Wörtchen zumindest um die Champions League mitspielen. Und das wollte ich mal würdigen in meiner Nominierung.
Sehr gut.
Stark. Vor allem, das ist mal eine Serviceleistung, ne? Früher hast du Laola geguckt, um so ein bisschen europaweit irgendwie auf dem Laufenden zu sein. Jetzt kriegst du hier das Ganze. Ja, gerade Girona, da habe ich gegen Barca geschaut, das Spiel war ja
4-2 gewonnen, ne?
Ja, die spielen schon eine feine Klinge, Barcelona, kann man nicht anders sagen, ja.
Ja, also Aston Villa finde ich auch krass. Mit dem Kader ist ja gefühlt, ist das Bayer Leverkusen 2. Die haben ja Diaby und Leon Bailey vorne drin. Und natürlich Ollie Watkins, der auch Nationalspieler der Engländer ist, aber jetzt auch gewonnen letzte Woche wieder im Schwitzenspiel. Also schon überraschend und auch schön, finde ich, dass es einfach mal, dass mal andere Vereine da oben stehen und eine gute Rolle spielen.
Bei Girona muss man ja sagen, die sind ja eigentlich auch Manchester City 2.
Ja, genau. Also man kann es ja sagen, die gehören ja auch zur Investorengruppe, gleichen Besitzern, die Man City gehören. Und man hat auch gehört, also spielen auch einen ähnlichen Fußball, muss man sagen. Und der Trainer würde sich wohl auch öfters mit Pep Guardiola kurzschließen. Also trotzdem mit dem, muss man schon sagen, mit dem den Kader, den sie zusammen haben, ist das schon eine riesen Überraschung. Und ich habe jetzt auch letzte Woche, glaube ich, oder vorletzte Woche den Podcast von Toni und Felix Groß gehört. Und da sind die auch auf den Verein drauf eingegangen. Und Toni hat auch gesagt, er hat am Anfang auch gedacht, ja, so, ja, das ist jetzt nur mal eine Momentaufnahme, aber es sind jetzt 17 Spiele gespielt und die sind 2 Punkte vor Real und 9 Punkte vor Barca. Also Toni hat auch gesagt, die werden schon eine gute Rolle spielen, aber hat er natürlich auch in seinem Rostocker Schlag hat er auch gesagt, trotzdem werden sie natürlich am Ende der Saison hinter uns landen.
Ja, und sagen wir mal, die Reaktion von der FIFA darauf ist jetzt, weil die kleineren Vereine so ein bisschen aufmucken, die Club-WM zu verkünden. Okay,
genau.
Dann können wir das ja auch einordnen, das ist gut. FIFA schlägt zurück, das lassen
wir uns nicht spielen. Haben sie verkündet heute, oder was?
Jetzt, ja, gestern oder so, ne? Dass irgendwie die Bayern gesetzt sind und es wahrscheinlich einfach so eine Hartz-IV-Super-League ist irgendwie, keine Ahnung.
Nochmal so kurz Panikknopf gedrückt, wir brauchen was Neues. Ja. Da mucken welche auf.
Ja.
Aber West Ham ist Emery-Trainer. Ja, okay. Das ist natürlich... Der Kader ist schon fein zusammengestellt. Das ist, gefällt mir gut, was ich da sehe. Und im Tor natürlich unser Lieblingstorwart. Emiliano Martinez. Der ist, glaube ich, so ein richtiger Drecksack auch.
100%.
Richtige Drecksau. Ja, Timo, danke für die European Watch.
Ja.
Gucken wir mal. Gucken wir mal, wie die sich halten. Aber ich hoffe, möglichst lange, dass sie möglichst lange drin bleiben. Bei uns Deutschland gibt es leider, ja, gut, mit Stuttgart, ja, hast du gesagt.
Ja.
Finde ich gut. Toto, du hast auch noch einen Sportsmann, ne?
Ich habe auch einen Sportsmann, ja. Und auch dekadent. Und ja, um es so ein bisschen einzuordnen, ich meine, Schland im Dezember, es ist trist, es ist kalt draußen, es ist dunkel, Haushaltskrise, Geld fehlt an allen Ecken und Enden. Ja, deswegen nominiere ich in dieser Woche mal als Sportsmann die USA. Wir müssen auch so ein bisschen was von dem Spirit wieder zurückkriegen. Weil in den USA ging jetzt die Meldung über den Ticker, da kann es halt noch was werden. Ne? Wenn du dich anstrengst, wenn du was leistest, dann wirst du auch entsprechend entlohnt. Weil jetzt wurde der größte Vertrag ausgehändigt, den es jemals im US-Sport gab.
Boah, krass, ja.
Ich hoffe, ich tue dem Kollegen jetzt kein Unrecht, wenn ich ihn falsch ausspreche, aber Shohei Ohtani,
ja.
So nämlich, japanischer Baseballer, MVP bei den LA Dodgers, hat jetzt unterschrieben, 10 Jahre, schlappe $700 Millionen. Und da habe ich gedacht, davon können wir uns hier ein Scheibchen abschneiden. Von daher, mein Sportsmann, die USA. Das ist so brutal. 700 Mille, ey. Du hast bisher so gelesen, irgendwie so Patrick Mahomes, irgendwie, ne? 10 Jahre, 450 Millionen, völlig geisteskrank. Er ist einfach 250 Millionen weniger als der Kollege.
Und er haut nur ein paar Bälle weg. Ey. Ja.
Aber er kann werfen und schlagen.
Okay, dann muss man dazu sagen. Keine Fragen.
Ja, dann also. No doubt. Wem würdet ihr so viel zahlen? Für mich wäre eigentlich noch Ronaldinho, wenn ich jetzt irgendwo was zu sagen hätte.
Eric Cantona.
Bestimmt.
Oh, von den alten. Ja.
Cantona 700 Millionen, überleg das mal.
Ja. Und er darf so viele Kung-Fu-Tritte auszahlen, wie er möchte. Ja.
Vertraglich festgelegt, so 3 pro Woche, ja.
Das ist einfach komplett geisteskrank. Vor allem, ich frage mich auch, warum das ausgerechnet im Baseball passiert. Baseball ist das so am Rumkrebsen.
Ja.
Die Sportart passt so überhaupt nicht mehr in die Zeit und dann kriegt er auch noch 700 Mille. Die USA oder was, Toto? Was ist dein Ernst?
Ja, Mann. God die bless Amis, the United States.
Junge. Ich meine, das ist ja irgendwie gerade mehr Third World Country teilweise. Ja.
Wenn du Baseball spielst, ey.
Ja, und ich habe neulich so einen schönen Arte-Bericht geguckt, wo so Boomer und so Rentner einfach auf der Straße leben müssen.
Ja.
Und ihre Pension nicht mehr ausreicht, dass sie irgendwo leben können. Das war, glaube ich, in Phoenix oder so. Und dann kriegt er auf der anderen Seite so ein Typ 700 Millionen, das kannst du auch, weil er Sport kann. Es ist irgendwie ein bisschen alles aus dem Ruder gelaufen.
Völlig, ja, aber es ist sehr unterhaltsam. Ist,
ja. Ja, der Klassenkampf. Ja. 700 Millionen. Was würdest du machen, wenn du den Deal abschließt als allererstes? Was würdet ihr machen?
Ja.
Ganz klar, also ich würde das Flugzeug vollpacken und all meinen Dudes und erstmal 3 Wochen feiern gehen. Ne?
Wo?
Schön. In der Traube oder was? Paris, London, Mailand.
Ach so, Großstädte würdest du machen?
Ja, erstmal abfliegen, alles in kurzen Kleinhauen. Ne?
Ist er schon direkt im Modus, erstmal abfliegen, sagt ja. man.
Ich glaube, ich wäre eher so der Typ Rennpferd. Ich würde mich würde mir irgendwie so ein Rennstall oder so ein Gestüt zulegen, ja.
Oh, das kann ich mir gut vorstellen. Ich sehe so eine Schotterauffahrt. Gestüt, ey. Ja. Ich sehe so eine Schotterauffahrt und du in so einem edlen Zwirn empfängst du einen so Sonnenbrille auf. Da steht noch so ganz neckisch so ein alter Mercedes noch irgendwo rum.
Ja.
Du kommst so ganz staatsmännisch raus und lässt durch so einen Butler so ein Getränk anbieten. Zombie.
Ja, und dann gehen wir rüber zur Weide und dann da so ein paar Araber unterwegs und dann.
Toto Schockemülle.
Pfeifst du dem einen noch so zu: Hier, hol mal die Keule raus. Hier. Ich muss zeigen, Freunde. Ich hab's richtig geschafft.
Schokomölle.
Guck mal, wenn du 700 Millionen kriegst, hast du noch Bock zu trainieren?
Das reicht dafür 2 Pferde nur.
Aber jetzt mal ehrlich, willst du noch trainieren gehen? Das ist doch durch.
Ja.
Nee, gell? Nee. Ist fertig. I'm made.
Ich glaube aber, die haben den brutal verarscht, den Kollegen. Weil,
meinst du?
Ja, pass auf, die haben nämlich diesen Vertrag gestreckt. Ne? Man weiß ja, bei den Amis gibt es ja dann die Gehaltsobergrenze.
Ja.
Und die können jetzt nicht jedes Jahr 70 Millionen irgendwie einspeisen ins Gehalt von einem Team, sondern die haben irgendwie jetzt, ich glaube, 10 Jahre lang immer 2 Millionen und dann 10 Jahre drauf immer so, 68 Millionen. Und die haben den deswegen verarscht, weil die gehen jetzt davon aus, dass der Kohle, ich denke, ey, ich habe schon die ganze Kohle, der verschuldet sich ohne Ende die nächsten 10 Jahre. Also auch so amerikanisch, dass er am Ende dann irgendwie entweder drauf verzichtet oder keine Ahnung, mal draufzahlen muss. Aber das ist auch Bruder. Also diese, das ist ja auch alles transparent in den USA. Ne? Also du kannst ja dann jeden Vertrag dir anschauen, ja, und du weißt genau, wie viel jeder kriegt. Und dann gibt es diese Taschenspielertricks. Ja komm, der kriegt dann im Jahr 2050, kriegt er nochmal 68 Millionen. Ja, das ist okay, ja, das ist fair. Das ist so brutal.
Aber das bedeutet ja auch, dass er die Kohle kriegt, obwohl er gar nicht mehr spielt, ne?
Mhm. Als Rente, ja, sozusagen.
Wobei, als Baseballer kannst du ja nicht noch so bis Mitte 70 irgendwie. Ja.
Musst du wahrscheinlich machen. Naja, God bless the United States of America, würde ich sagen, an der Stelle. Das ist wichtig, dass du hier nochmal als Sportsmann, kann man das überhaupt durchwinken, Timo? Weiß ich gar nicht.
Oh, schwierig, ja.
Also ich tue mich echt sehr
das damit. Ist genau die negative Stimmung, die wir hier im Land haben. Ja, ey, muss ich auch nicht mehr wundern, ey.
Nächste Woche noch das neue Kanye-Album. Wahrscheinlich gibt es auch noch 6 von 6. 6 Mike.
Locker.
Wenn das rauskommt. Also, ich weiß nicht.
Also ich hätte jetzt gedacht, wenn jemand aus jetzt auf Amerika einen Sportsman Award ja, sich diese Woche verdient hätte oder letzten Wochen, wäre es der Agent von Tommy DeVito, ja, mit dem neuen Quarterback der New York Giants. Ja.
Und wieso habe ich gar nicht
mitgekriegt? Ey, Toto, das ist dein Ding, Junge.
Aber normal musst du den nehmen. Ja.
Der, der ist Tommy DeVito. Und
der, ist, ja, doch, da habt ihr noch ein Video geschickt in der Gruppe. Ja, der Kollege,
von den Giants, ja. Und sein, wie heißt sein, der Manager?
Ah, ich bin auch gerade am gucken.
Schön mit seinem Nadelstreifenanzug.
Mit, ja, und mit diesem geilen Hut.
Oh, also, ja.
Das ist so typisch Mafia.
Ja.
Ah, was ist denn?
Und der ist wirklich Tommy DeVito.
Der heißt Tommy DeVito.
Tommy DeVito,
ja.
Alter.
Und spielt in New York.
Ja, es passt alles.
Ey, Tommy DeVito.
Sean Stellato. Stellato, ja. Stellato Sports.
Ja, und jetzt Toto. Tommy DeVito. Welcher Film?
Godfellas,
ja. Der Charakter von Joe Pesci bei Goodfellas,
ja, heißt auch genau Comedy so.
Wieder. Ja. Ja, das ist, stimmt, wenn mir jetzt gerade, ja. Ich dachte, hey, kenn ich doch irgendwo her.
Ja, genau, ja. Das ging mir auch so. Tommy DeVito ist der neue Quarterback der Giants. Also,
ja, das passt so gut.
Ja, das ist, werde ich natürlich auch mal hier bei uns in die Shownotes reinpacken, liebe Freunde. Und Thorsten, wo ich mich jetzt die ganze Zeit schon drauf freue, genauso wie auf das Quiz, was der Timo ja wieder an den Start gebracht hat, dafür vielen Dank, war auf jeden Fall sehr challenging. Kam auch wieder gut an. Also Timo, danke, dass du, Thorsten hat es eben schon gesagt, uns die dunkle Zeit etwas versüßt mit deinen wunderbaren Sportfragen. Hast du, glaube ich, noch irgendwie einen Head-to-Head-Vergleich gehabt? Zu dem
genau.
Du noch was von uns wissen wolltest.
Kurzer Head-to-Head-Vergleich und wir müssen gleich noch über Ole sprechen, die Doku. Aber genau, Head-to-Head. Draymond Green ist ja in aller Munde. Der Kollege war wieder in Schlagzeilen, weil er mal wieder...
In Schlagzeilen, ja.
Er wollte sich nur frei machen und aus Versehen hat er dann Yusuf Nurkic irgendwie voll ein auf die 12 gegeben. Und deswegen, ich würde gerne mal von euch wissen, Draymond Green oder Sergio Ramos, für wen entscheiden wir uns am Ende als den All-Time-Fiesling? Und ich habe mal so ein bisschen geguckt, was die Jungs so am Kerbholz haben. Und
passend, weil Sergio Ramos ist mein Schwachmann der Woche auch. Also das so, kommen wir direkt drüber leiden nachher.
Guck mal hier, als hätte Markus Lanz das
geschrieben.
Das ist unglaublich. Ey. Aber nur ganz kurz, Draymond ist ja rausgeflogen gegen die Suns und das war seine 19. Ejection. Ja. Sergio Ramos, wie viele rote Karten?
25 ja, mittlerweile.
Also ich weiß es ja, ich darf es jetzt wahrscheinlich nicht sagen.
Ja, doch, hau raus, komm.
Sergio Ramos, 19 rote, 19 gelb-rote und 10 rote in seiner Karriere.
29 ist er jetzt
mittlerweile. Ja, 29 platzerweise, ja.
Ich glaube, als wir damals die Quizfrage irgendwann hatten, waren wir noch bei 25.
Ja, der Motor läuft auf jeden Fall noch. Und genau, da gesellen sich ja noch 235 gelbe dazu. Ja. Also das ist schon ganz ordentlich. Wir wissen allerdings natürlich auch, du brauchst ja so einen Drecksack, um zu gewinnen am Ende. Und das zeigt, also Draymond hat 4 Titel geholt, Sergio Ramos 4 Champions-League-Titel. Ja. Also da sind sie auf jeden Fall gleich auf. Einmal Defensive Player of the Year, Draymond Green. Sergio Ramos, ich finde es geil, es interessiert niemanden, aber er ist auf jeden Fall 4-mal geworden, Defensive Player of the Year in La Liga.
Ja.
Spitznamen sind sie beide nicht so, irgendwie Dre, finde ich ja großartig, wenn es einfach nur die Abkürzung ist, und da ich wusste nicht, ob der Original ist, aber Rambo Ramos, den habe ich nur gelesen irgendwo beim Klicken und dachte, nee, Mann, das klingt so Billo, aber vielleicht.
Ja, der kommt aber aus irgendeiner deutschen Feder.
Ja, wahrscheinlich, ja. Ne? Wahrscheinlich, ja.
Naja, und dann die beiden Jungs wissen natürlich auch, wie sie sich selbst vermarkten. Bei Draymond ist es der Podcast. Und bei Sergio Ramos hat er nicht, Timo, hast du den nicht geguckt? Ja. Die Prime-Doku.
Ja.
El Corazón de Sergio Ramos.
Ja, das ist so schön, wo er vorne drauf
Ramo.
Mit einer Gitarre.
Ja. Also von daher, wenn man das mal so gegenüberstellt, ich hätte eine klare Tendenz, aber wen würdet ihr picken als Goat praktisch?
Draymond ist der größere Bösewicht auf jeden Fall.
Ja. Ist er?
Ja. Ich finde Draymond der größere Bösewicht.
Fieserer Fiesling.
Sergio Ramos hat immer noch so ein, also hat trotzdem, obwohl man ihn nie gemocht hat, irgendwie trotzdem noch so ein bisschen Style gehabt. Und Draymond ist ja also bös bis zum geht nicht mehr irgendwie.
Der ist ja wirklich böswillig mit der. Also, der ist ja wirklich. Das ist ja alles durchgebrannt bei dem Kollegen. Also das Ding gegen Nurkic war, fand ich, war der eine zu viel. Ich meine, in einem Basketballspiel, wo jemand ihn einfach verteidigt, dreht er sich um und haut ihm einfach
komplett aufs Maul.
Also seine Highlights sind ja auch, ich habe letztens seine Highlights gesehen, wie er dann irgendwie auch Leuten am Boden liegen mit dem Fuß einfach auf die Brustkorb tritt, ey.
Ja.
Und so tut, als wenn er drüber gefallen wäre.
Boah, Draymond ist schon. Ja, damals auch mit, wer war das denn? War das, war das Jordan Poole, den man damals auf die Nase gehauen hat?
Aus dem eigenen Team, ja.
Ja.
Genau, im Training, ja.
Aber voll im Möhre, also ein richtiger Haymaker, ja.
Also ich finde, Ramos hat natürlich auch, auch immer extrem am Limit gespielt, aber ich weiß nicht, der ist irgendwie, das war alles, das war nie so, da hatte ich nie den Eindruck, dass der die Fouls begangen hat, um jemanden halt weh zu tun oder halt ständig Tätlichkeiten ausgepackt hat. Und das ist halt jetzt bei Draymond Green in den letzten 2, 3 Jahren, das ist halt komplett aus dem Ruder gelaufen. Also ja, der war, glaube ich, war extrem wichtig für die Warriors. Championship-Teams, aber der hat ja auch noch Basketball gespielt und auch gut Basketball gespielt und die anderen halt mit seiner Physis halt wirklich irgendwie zermalmt, aber es war immer noch so, dass man gedacht hat, ja, Drecksack, aber es ist, gehört ja im Sport auch zum gewissen Grad dazu, ja, und war irgendwie auch eher so der Bodyguard von Clay und Steph, ja, und dann auch für Durant eine Zeit lang. Jetzt ist der einfach nur noch, jetzt ist er einfach vogelwild, ja, und völlig unkontrollierbar. Und bei Ramos, das glaube ich war auch so, das war so der Mitspieler, wenn du weißt, der spielt mit dir in einem Team, da hat keiner Bock drauf, gegen den zu spielen. Und der hatte einfach so einen Leistungswillen und war, hat irgendwie auch seine, immer die Leistung gebracht, auch wenn er dann mal so aus, einmal so Aussätze, aber das war ja immer so zu spät gekommen oder halt dann jemand schon irgendwie auch über die Klinge springen lassen. Aber ich fand es jetzt nie so vorsätzlich wie bei Draymond Green. Deshalb bin ich eher dabei, dass der Draymond im Moment der größere Fiesling ist.
Ja.
Ja, okay. Nee, können wir uns auf jeden Fall darauf einigen. Also genau, weil es halt auch jetzt nicht mehr so aggressive Leader-mäßig ist, dass er das ganze Team nach vorne bringt, sondern ganz im Gegenteil.
Nur also noch die, aggressive.
Das ist nur noch aggressive. Ohne, also Leader ist da nicht mehr viel und die dümpeln ja auch rum inzwischen so Mittelmaß so ein bisschen. Die Warriors, also von daher, ja, klares Urteil.
Klares Urteil, okay. Das wäre mal Sergio Ramos quasi, der bei uns besser kommt als ein Sportler, den du ihm im Vergleich stellst. Also Toto, hervorragende Frage, finde ich. Weil das Ergebnis hätte ich gedacht, dass Ramos auf jeden Fall in jedem Heads-Up immer der Fiesling ist.
Aber wir haben jetzt vielleicht noch das Zünglein an der Waage.
Ja, den Schwarzmann, den Schwachmann der Woche.
Na gut, dann kriegen wir da direkt wieder, wieder ein. So.
Das ist großartig. Hat er einmal kurz was gewonnen, schon wieder schon.
Schon wieder rot, zack.
Ja, und zwar, Sergio Ramos ist mittlerweile schon 2 Wochen her, in einem Spiel von Sevilla gegen Real Sociedad, das 2-2-1 verloren ging, also für mich eigentlich nicht der Schwachmann der Woche, sondern der Depp der Woche, begeht ein Foul an der Strafraumkante, kriegt seine 2. gelbe Karte und fliegt vom Platz und beschwert sich daraufhin beim Schiri, er sollte sich die Aktion nochmal angucken. Schiri macht es natürlich, kommt zurück, macht die Videobeweis-Geste und gibt Sergio Ramos glatt rot. Ja. Und liegt mit glatt rot vom Platz.
Ja, das sind Sachen, die musst du mittlerweile alle bedenken, was da sonst so passieren kann.
Wie dumm kann man sein, dass er sich beschwert beim Schiri, soll ich es nochmal angucken und der nimmt die gelbe Karte zurück und gibt ihm glatt rot. Von daher für mich Depp und Schwachmann der Woche.
Ja, zack, Sergio wieder ganz unten.
Ja.
Das ist aber auch bei ihm, der kommt irgendwie so ein bisschen aus der Zeit, die Klassikos, die wir damals alle geliebt haben, so 2009, 2010 rum, der kommt aus einer anderen Zeit. Also war dann irgendwie gefühlt 3, 4 Jahre weg vom Fenster und ist jetzt wieder am Start, der hat irgendwie die Entwicklung verpasst.
Ja. Da konntest du aber Messi einfach mal über die Bande treten, da hast du mal Geld gekriegt, wenn dann. wenn überhaupt. Aber auch so ein bisschen Flo Niederlechner ja auch. War das jetzt am Wochenende, oder? Das Spiel ist ja auch vom Platz geflogen.
Ja.
Mit, aber gelb-rot, glaube ich, nachdem der Schiri sich nochmal angeguckt hat.
Ja.
Und ist dann beim Rauslaufen, hat er nur geschrien: Scheiß Videobeweis. Mhm. Also, man sieht auch beim Spiel an, kommt er auch wunderbar an. Sergio hat es wieder geschafft. Aber mega Head-to-Head. Also, ich überlege die ganze Zeit, ob man vielleicht noch irgendwelche anderen Drecksäcke findet. Wenn euch noch welche einfallen, dann schreibt uns gerne bei Instagram bei der_sportsmann. Toto, willst du über Ole sprechen noch?
Ja, muss sein, oder?
Ja, hau rein.
Mal kurz.
Bis jetzt durch.
Ja, aber ich glaube, du warst am meisten gehypt von uns, also auch vorher schon. Wie viele gelbe Trikots gibst du auf einer Skala 1 bis 10? Was ist es am Ende?
Von 1 bis 10. Ich bin tatsächlich bei einer, so bei einer 8, würde ich sagen.
Mhm.
Ich fand immer noch, ich finde die ARD-Doku immer noch besser, obwohl er da nichts gesagt hat. Da bin ich schon so bei einer 9. Ich fand, es war einfach, es wurde auch nicht so künstlich, so irgendwie so gestreckt, hatte ich manchmal den Eindruck. Was natürlich faszinierend ist, ihn halt zu hören und diese ganze Geschichte nochmal gespiegelt zu bekommen, aber mir sind irgendwie trotzdem so manche Sachen auf der Strecke geblieben. Also ich finde, es ist immer noch nicht so richtig aufgearbeitet, diese ganze Doping-Geschichte. Also ich finde es irgendwie zu einfach. Ja, es ist auch immer so, jeder muss es tun und wir haben quasi nur so ein bisschen Epo und so hier ein bisschen Blut. und so, aber ich habe das Gefühl, da ist es alles nur trotzdem immer noch so ein bisschen so Halbwahrheiten. Aber man kann es auch einfach, man kann die Zeit jetzt auch einfach mal in Ruhe lassen. Also sehe ich auch so, ja. Ich fand die Idee cool, ne, dass er nochmal an die alten Schauplätze gefahren ist. Ich bin immer noch irritiert, dass er quasi nicht einmal Armstrong erwähnt. Also das finde ich immer noch eine Facette, die zu wenig aufgearbeitet wurde, dass Armstrong es hier so darstellt, als wäre er so der Lone Savior gewesen, der Ulle quasi kurz vorm Tod quasi gerettet hat. Und er erwähnt ihn nicht einmal in der Dokumentation. Das finde ich total strange und ich habe da gar nicht weiter groß drüber nachgedacht, aber das war so ein Punkt, wo ich mir dachte, jetzt müsste es doch langsam mal dazu kommen, auch als Armstrong dann, der kommt ja auch in der Doku vor mit seiner Einschätzung der Geschichte und auch spannend, wie er die Charaktere auch noch so ein bisschen eingeschätzt hat, aber dass er nicht ein Wort kam, so der kam dann zu mir, der hat mich da irgendwie rausgeholt, der hat mir irgendwie gut zugeredet. Die sind ja jetzt auch irgendwie anscheinend wieder ganz, ganz gut befreundet oder es ist vielleicht auch nur eine Business-Partnerschaft, aber den Punkt, der hat sich mir am Schluss, wurde irgendwie nicht so richtig aufgeklärt, wie sehr er wirklich involviert war.
Naja, es gibt ja auch Stimmen, also ich glaube in der ARD-Doku kommt es auch von Udo Bölz, dass er dann sagt, naja, man weiß jetzt auch nicht, ob er sich da so in den europäischen Radrennsport wieder so ein bisschen platzieren will, also Armstrong, indem er da Ulle da irgendwie unter die Arme greift. Und Armstrong, ich meine, steile These, aber er gibt ja bei jeder Gelegenheit zu, dass Ulle das größere Talent war und er war wahrscheinlich noch der größere Betrüger und vielleicht ist es auch so ein bisschen jetzt so Küchenpsychologie, so ein bisschen schlechtes Gewissen, was ihn plagt, weil er genau weiß, er hat noch irgendwie seine Wunderwaffen gehabt, die Ulle halt nicht hatte und deswegen hat er ihn halt so ein bisschen doppelt verarscht. Und
ja, oder vielleicht kommt, also das war auch noch ein Gedanke, den ich hatte, Ulle aus so einem schlechten Gewissen rauskommt, ne, genau. Und sagt so, ich hole ihn da raus, weil da war noch irgendwie mehr im Spiel. Also es ist immer noch, man spekuliert immer noch, ist immer noch facettenreich. Aber was ich schon sagen muss, wie der Ulle da, wenn man ihn da heute noch gesehen hat, wie die Berge da hochzieht, da wird es einem dann schon warm ums Herz, wie der immer noch auf der Rennmaschine sitzt, finde ich. Ging es euch auch so, also ihn da so zu sehen. Irgendwie ja auch nicht so richtig trainiert, aber der fährt die Dinge einfach hoch. Also das ist verrückt. Und dieses Talent, also diese Anekdote mit diesem Boxer, ich glaube, letzte Woche haben wir schon, vor zwei Wochen schon drüber gesprochen, der Ulle da rausgeholt hat aus seiner Luxushöhle da in der Villa auf Mallorca mit den ganzen Leuten, die da irgendwie schmarotzerhaft bei ihm gelebt haben, wie es da auch ausgesehen haben muss. Da lagen wahrscheinlich echt einfach so richtige, so Penner und so, halt so richtige Kriminelle, dass so halt so eine Kiezgröße, die da rausprügeln musste, ja. Also das muss man sich ja irgendwie auch nochmal irgendwie vor Augen führen. Und dass der sagt, der trainiert da irgendwie zwei, drei Wochen mit dem Typ Boxen und der ist so fit, dass er meint, der könnte halt in den Ring steigen und hätte auch gute Chancen. Und diese Geschichte nur von Jens Heppner, als Ulle ins Team kam und die dachten, was ist das für ein Typ, der kommt ja kaum hinterher auf dem Trainingslager. Zweiten Tag ist er mittendrin, dritten Tag fährt er vorne, vierten Tag fährt er allen weg. Und die Fahrer wie Bölz, die lange schon dabei sind, sagen, ich fahre da jetzt nicht hinter dem her, ich mache mir die Moral kaputt. Und das Einzige, was sie sehen, dass er zum Frühstück Salat isst. Also das muss schon echt was, der muss schon einfach besondere Gene gehabt haben, der Kollege. Wie ging's euch denn beim Gucken? Also habt ihr noch irgendwas mitgenommen?
Aber ich fand's halt sau schwach, dass er, also ich habe das Gefühl, er hat immer noch selber denkt, er hat nichts falsch getan damals. Weil er betont ja auch immer wieder, das hat er ja auch schon in den letzten Jahren immer oder Jahrzehnte schon gesagt, dass alle das gemacht haben und also ich glaube, im letzten Satz sagt er, ja, er muss sich bei keinem entschuldigen, aber doch, er muss sich bei Leuten entschuldigen, zwar bei seinen Fans und ich nehme mir das halt nicht ab. Also es kommt bei mir nicht ehrlich rüber, dass er da wirklich, also ich glaube, er denkt wirklich, er hat da nichts falsch gemacht. Mit dem Doping. Weil es hat jeder gemacht damals und wenn er es nicht gemacht hätte, hätte er überhaupt keine Chance gehabt und dann war das auch richtig, dass er es gemacht hat. Das finde ich halt auch schwach.
Ging es dir auch so, Thorsten?
Ja, man ist inzwischen auch so als Fan so ein bisschen dabei zu sagen, ey, mein Gott, die haben es halt wirklich alle gemacht und Chancengleichheit und dieses Ding, dieses Zitat, was er gebracht hat, so von wegen, du willst ja nicht mit einem Messer zur Schießerei kommen und so, ne? Man lässt sich auch schon so ein bisschen davon einlullen, aber klar, am Ende des Tages Er hätte ja auch damals dann auspacken können oder darauf hinweisen können, wie auch immer. Aber die Stimmung war halt wirklich eine andere. So, ne? Das war einfach nicht, das war nicht möglich. Da wäre alles zusammengebrochen, komplett. Und er wäre nur als einziger an Pranger gestellt worden. Mhm. Aber ja, ich fand's, was das angeht, also klar, er entschuldigt sich dann am Ende im letzten Satz auf der anderen Seite. Also du hast völlig recht, es wird so ein bisschen Blutdoping zugegeben oder dass es das hauptsächlich war, EPO, aber da gibt es ja auch aus anderen Radsportbüchern irgendwie Anekdoten, wenn dann irgendwie, er fährt irgendwie beim Zeitfahren an Start und ich weiß nicht, ist das im Armstrong-Buch oder bei Tyler Hamilton, wo sie dann bei US Postal gesagt haben, ey, guckt euch mal den Ulrich an, der ist bis oben hin voll mit Insulin, weil er so ein aufgequollenes Gesicht hat irgendwie. Mhm. Also der, ja, ist vielleicht auch so ein bisschen Verdrängung, dass man jetzt wirklich nur das häppchenweise irgendwie so rausgibt, aber also ich fand's gut, dass so die Pantani-Anekdoten, so der Pantani-Story, ja. Das auch ja. Die Mutter und der Vater und das fand ich so mit einer der besten Teile. Ich fand's geil, dass hier Virenk war am Start.
Ja.
Ulles Familie sowieso ein Highlight. Ich finde auch den Bruder, der die ganze Zeit so mit seinen Koksaugen so die ganze Zeit links, rechts, oben, runter, so, kommst gar nicht hinterher. Das war gut und das Ganze hat ja eher so einen therapeutischen Zweck. Also alle wollten ja. Jahrelang, dass Ulle, dass es ihm gut geht, dass er vor der Kamera sitzt und gerade raus irgendwie redet und das hat er jetzt gemacht und das ist auch ja, fein
stimmt,
und alles.
Stimmt.
Aber die Enthüllung oder so war es ja jetzt nicht groß und ja, ich finde diese Nummer mit dem, dass er dann selbst fährt und seinen Jakobsweg da macht, das hat nicht so gezündet irgendwie, vor allem Alpe d'Huez, ich habe das Gefühl, der war da dreiviertel der Zeit irgendwie Alpe d'Huez unterwegs, sonst gibt es keinen Berg, mit dem ich ihn weniger in Verbindung bringe als Alpe d'Huez irgendwie. Ja, also ich wäre so bei sechseinhalb gelbe Trikots, glaube ich. Und das Ding ist klar, ohne die ARD-Doku würden wir jetzt hier sitzen und sagen, oh, krass, ja. Guck mal die ganzen Sachen, aber man wusste es halt alles schon noch ein bisschen.
Ja, aber es war trotzdem, also ich habe es trotzdem sehr gerne geguckt und habe es mir reingezogen und diese Geschichte, wo er da in die Kappe reingeschissen hat, vor allem die ist natürlich schon einfach super witzig.
Und die heraufgehoben haben, ja, sehr gut.
Ja, und genau, dass sie noch aufgehoben haben. Und da, ich weiß nicht, da hat man ihn halt mal so erkannt, wie der, glaube ich, eigentlich ist. Ne? Einfach so, dass er auch jetzt so, ich glaube, ihm tut es wahnsinnig gut, ne, das alles rauszulassen. Ich finde, man hat das erste Mal halt wirklich ihm zuhören können und denken, so gedacht, so, das ist wirklich Jan Ulrich. Ja, also ich muss nicht mehr diese ganzen Filter davor schalten, was sage ich jetzt? Jedes einzelne Wort auf die Goldwaage legen. Und dann erzählt er halt mal so eine Anekdote, was man halt von dem halt gar nicht kannte bis dato. Ne? Also, was der sonst vielleicht auch noch so erlebt hat oder so Momente, die er vielleicht einfach, weil er mit der Presse nicht sprechen wollte, gar nicht preisgegeben hat bisher. Also solche Sachen, ist doch abgefahren, dass man das halt wirklich dann fast 30 Jahre später dann irgendwie mitkriegt. Ja, und das ist ja einfach sauwitzig und dass er das jetzt irgendwie so loslassen kann und generell so ein bisschen loslässt. Und ich glaube jetzt, einfach so eine Befreiung ist das Ganze, das ist schon einfach sehr wohltuend, finde ich, ja. Und ich kann ihn auch schon so verstehen, dass man halt, dass er sagt, ja, die anderen haben es quasi alle auch alle gemacht und können halt weiter in dem Bereich arbeiten, den sie lieben. Und ich sollte da irgendwie dafür hinhalten, also die Entscheidung selber zu treffen, wenn man sich selber nochmal reinversetzt, ist wahrscheinlich schon einfach auch super schwierig, ja. Und ich glaube, es ist gut, dass er es gemacht hat. Ich fand die gut produziert. Auch kurzweilig. Aber du hast wahrscheinlich recht, ne? Dass vorher dann schon viel auch nochmal darüber erzählt wurde. Und ich habe noch von unserem besten Fan Manu noch die Nachricht gekriegt. Wer hat Rudi Pevenage eigentlich gesagt, dass er im Rollkragenpullover gut aussieht?
Oh ja.
Ich fand es eigentlich ganz cute, muss ich ehrlich sagen.
Also der kleine Belgier, ja.
Ich war da jetzt eigentlich nicht so abgeneigt wie er.
Aber Pevenage, also ich bin ja wirklich ein Anhänger dieser wilden Theorie, aber Pevenage sagt ja auch, ey, wir haben nur so das grundsätzliche Programm gemacht, ne? Basic. Ja. Mhm. Aber Armstrong war kein Toursieger, der hat sich das praktisch irgendwie herbeigecheatet. So.
Ja, was meint er damit? Er soll es einmal rauslassen. Ich habe ja das Buch hier. Ja, nichts als die Wahrheit, aber da steht auch nichts drin. Das ist schon wahr.
Ja.
Wir kamen drauf.
Ja, mal gucken. Ey, wenn es das Jan-Ulrich-Museum gibt, da unten in Merdingen, dann machen wir mal eine kleine Tour.
Ja, auf jeden Fall. Mit dem Fahrrad fahren wir rüber. Ja. Ja. Ja, klar, geht's sofort hin. Gibt's ja nichts. Das ist extrem wichtig, ja, für mich. Meine Radkarriere.
Dein Jakobsweg,
ja. Mein Jakobsweg. Ich glaube, haben wir noch einen Schwachmann übrig. Was haben wir noch? Habt ihr noch was auf dem Zettel? Bei mir ist fast schon.
Ich bin auch durch.
Kurz vor Weihnachten. Ich bin froh, ja, wenn wir einfach durchkommen. Aber weil wir gerade schon bei Dokumentation sind. Ich habe angefangen, die Schummel-Schummi Dokumentation auf der ARD. Ich habe die erste Folge gesehen. Sensationell. Also hat mir mega gut gefallen. Da gerne auch mal ihr auch nochmal reingucken. Da haben wir wieder was zum Besprechen und ihr da draußen natürlich auch gerne. Und dann kam von Manu in der gleichen Konversation noch der Tipp. Timo hat es wahrscheinlich schon gesehen auf Amazon Prime. Jo. Kelsey.
Ja.
Also falls wir den noch nicht gesehen haben sollten, sensational amerikanisch emotionale Dokumentation über die Kelsey-Brüder wahrscheinlich, ne?
Genau. Jason und Travis.
Ja. Genau. 90 Minuten, also Spielfilmlänge, das nochmal als Empfehlung und Abschluss der heutigen Episode 189. Und damit verabschieden wir uns auch erstmal schön in die Weihnachtspause, würde ich sagen. Mhm. Müssen wir gucken, ob wir zwischen den Jahren mal wieder so eine kleine Highlight-Sendung hinkriegen. Wir werden euch informieren. Bis dahin, frohe Weihnachten, erholt
euch. Quiz bleibt, Quiz kommt weiterhin.
Wer, Chris kommt?
Stark. Quiz kommt weiterhin.
Ich dachte, Chris kommt wieder. Nee. Hey, Chris noch? Bei der Eintracht?
Achso, Chris, ja. Das war auch so ein Sergio Ramos Pepe-Typ.
Der konnte auch gar nichts.
Nee. Das stimmt.
Es gab viele Chris. Gab
nur Chris wollte ich gerade sagen. Ja. Es gab auch diesen Chris, der so brutale Freistöße geschossen hat von Lyon, glaube ich. Ne?
Der Chris aus...
So, ich glaube, der hat bei Lyon gespielt.
Ja, der Chris kam aus Blumenau in Brasilien. Der Ort.
Hat er nicht in Kiesen in der Weststadt gespielt?
Chris, der steht für mich auch wie keiner anderer für diese Fraport-Trikots. Von ja,
stimmt.
Jaco.
Ja, ja, das ist so, da schließt sich der Kreis.
Wie lange hat der bei uns gespielt? Aber ewig.
War nicht so lang. 4 Jahre, 3 Jahre?
8 Platzweise.
Wo ist er dann hingegangen danach, Timo?
Stimmt, so Botafogo.
Nee, er hat noch 2 Stationen danach in der Bundesliga. Nürnberg. Nein.
Hannover.
Nein. Ja, aber du kommst näher ran.
Oh, Chris.
Mhm. War noch mal kurz in der Autostadt.
Ja, Wolfsburg, stimmt, ey.
Mhm. Und dann hat er noch mal ganz kurzen Abstecher nach Hoffenheim gemacht, Freunde.
Das stimmt.
Boah. Aber gut, echt nur 133 Bundesligaspiele, 33 ja, Zweitligaspiele.
Das war nicht so viel.
Nee, es war auch nicht so gut. Muss man sagen, es war auch einfach nicht so gut. War schwierig. Ja, hätte ich auch nicht gedacht, dass wir jemals wieder bei Chris sprechen, aber ja, wir haben es getan. Also, liebe Sportsfrauen, Sportsmänner, merci fürs Zuhören. Erholt euch gut. Wir melden uns mit der nächsten Folge bei euch. Bis dahin, stay tuned. Hallo.
Ciao, ciao.
Ciao.
Sportsman. Sportsman. Sportsman.